wäre mein Vorschlag, stellen Sie sich vielleicht am besten kurz selbst vor. Und dann gebe ich als erstes mal Herrn Mayer das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank. Freue mich auf die gemeinsame Arbeit in den nächsten Monaten und Jahren. Steffen Mayer, ich bin 39 Jahre alt. Danke natürlich dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler sehr für das Vertrauen, dass ich hier als stellvertretender Regierungssprecher in Zukunft für die Bundesregierung sprechen kann. Ich habe immer gesagt, als Junge vom Dorf hätte ich mir auch nie träumen lassen, hier einmal in Berlin Mitte zu sitzen und hier für die Bundesregierung sprechen zu dürfen. Das erfüllt mich mit sehr viel Demut, aber natürlich auch einem hohen Verantwortungsgefühl. Ich habe mir vorgenommen, in der Zusammenarbeit, ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein Stück weit so ein bisschen eine doppelt dienende Rolle. Einerseits natürlich gegenüber der Bundesregierung und dem Bundeskanzler, aber andererseits natürlich auch gegenüber der Öffentlichkeit, vertreten durch Sie. Und diese Aufgabe möchte ich gerne so gut, wie das, mir das möglich ist, dann auch wahrnehmen. Ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich Dinge nicht weiß, dass ich das sagen werde. Weil ich kann sozusagen verstehen, wenn dann nach 5 Sekunden Sie merken, legen den Zettel beiseite und da gräbt jemand irgendwo in Erinnerung oder flüchtet sich in Floskeln. Das versuche ich zu vermeiden. Wenn ich etwas nicht weiß, werde ich das sagen. Und wenn es Möglichkeiten gibt, Dinge nachzureichen, werde ich das auch tun. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die gemeinsame Arbeit und heute auf die erste REC-PK.
Danke und auf gute Zusammenarbeit. Und ich habe es gesagt, es gibt auch ein neues Gesicht, Herr Link im Verkehrsministerium. Willkommen.
Dankeschön. Georg Link ist mein Name. Ich bin der neue Sprecher von Patrick Schnieder. Ich bin ein klassisch öffentlich-rechtlicher Rundfunkmann zunächst mal von Hause aus, habe also 1986 beim damaligen Südwestfunk angefangen, dort auch volontiert, war dann persönlicher Referent des damaligen SWF in den Landen Peter Voss, habe dann die Fusion, die von ihm vorangetrieben wurde, mit dem Süddeutschen Rundfunk miterlebt aus nächster Nähe. Dann bin ich, als es hier losging im Parlament 1999, in die ARD-Gemeinschaftsredaktion gegangen für den SWR unter Ulrich Deppendorf, den vielleicht einige von Ihnen noch kennen. Das ist schon ein Weilchen her und war dann auch Mitglied logischerweise der Bundespressekonferenz. Bin dann wieder nach 5 Jahren zurückgegangen nach Mainz, war da landespolitischer Korrespondent und Vorsitzender der Landespressekonferenz für 7 Jahre und war dann wiederum hier Korrespondent für das 3. Fernsehprogramm. Und aus dieser Zeit kenne ich auch natürlich Herrn Schnieder sehr gut, der hier ja Landesgruppenchef war der CDU-Landesgruppe Rheinland-Pfalz-Saar. Und jetzt freue ich mich auf diese neue Aufgabe. Ich habe schon die Kolleginnen und Kollegen hier, der Sprecher, gebeten, wenn ich mich noch verirre in der Rolle und denke, ich sitze auf der anderen Seite, dass sie mich bremsen. Und freue mich sehr jetzt auf diese neue Aufgabe, die enorm spannend ist. Und freue mich auch über das Vertrauen von Herrn Schnieder und über die spannenden Dinge, die wir in diesem doch sehr wichtigen Verkehrsministerium zu tun haben in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Dankeschön.
Auch Ihnen willkommen und auf gute Zusammenarbeit. Hier liegt noch das Starterpaket. Das kriegen Sie, ich würde sagen, im Anschluss an die Veranstaltung dann ausgehändigt, damit wir gleich loslegen können. Es gibt nämlich viele, viele Themen, die mir schon vorab zugerufen wurden. Womit wir aber am Freitag traditionell beginnen, und das bleibt so, sind die Termine des Kanzlers für die nächste Woche.
Ja, ganz herzlichen Dank. Der Bundeskanzler wird morgen am Samstag, den 17. Mai, nach Rom reisen und dort von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu einem Antrittsbesuch empfangen. Neben einem Gespräch ist auch eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Am Sonntag wird der Bundeskanzler dann an der Amtseinführung von Papst Leo dem 14. teilnehmen. Die Amtseinführung findet um 10 Uhr auf dem Petersplatz statt. Anschließend nimmt Papst Leo der 14. das Defilé der Ehrengäste ab, das im Petersdom erfolgt. In der Delegation des Bundeskanzlers für die Teilnahme an der Einführung von Papst Leo dem 14. werden auch ehrenamtlich Engagierte aus dem Raum der Kirchen mitreisen. Es handelt sich dabei um Frauen und Männer, die sich in besonderer Weise für andere einsetzen, unter anderem in der karitativen Arbeit, bei der Unterstützung von geflüchteten Menschen oder im Katastrophenschutz. Der Bundeskanzler möchte damit die Bedeutung des Ehrenamts für unsere Gesellschaft unterstreichen und seine Wertschätzung für das Ehrenamt im kirchlichen Raum zum Ausdruck bringen. Ich darf Sie auch darüber informieren, dass für die Bundesregierung auch Vizekanzler Klingbeil in Rom zur Delegation stoßen wird. Am Mittwoch, den 14. Mai, leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr das Kabinett. Im Anschluss an die Kabinettssitzung empfängt der Kanzler den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu einem Gespräch. Der Austausch im Bundeskanzleramt findet von 12.30 Uhr bis 14 Uhr statt. Der Sachverständigenrat wird zuvor sein Frühjahrsgutachten hier in der Bundespressekonferenz vorstellen. Danach wird der Bundeskanzler beim Tag der Bauindustrie im Gasometer des EUREF Campus in Berlin-Schöneberg zu Gast sein und gegen 15.20 Uhr dort auch eine Rede halten. Auch Bundesbauministerin Huberts nimmt ebenfalls an der Veranstaltung teil. Es ist völlig klar, dass die Bauindustrie unerlässlich ist für den Bau von Wohnraum und die Ertüchtigung von Straßen, Brücken und Schienen. Sie ist zugleich ein wichtiger Antriebsriemen für unsere Volkswirtschaft und unsere Binnenkonjunktur. Die Bundesregierung will den Wohnungsbau ankurbeln, die dringend notwendige Modernisierung unserer Infrastruktur vorantreiben oder, um es mit den Worten des Bundeskanzlers zu sagen, es wird jetzt gebaut, gebaut, gebaut. Am Donnerstag, den 22. Mai, wird Bundeskanzler Merz nach Litauen reisen. Der Bundeskanzler wird dort in Vilnius mit militärischen Ehren empfangen. Darauf folgt ein Vier-Augen-Gespräch mit dem litauischen Präsidenten Nauseda sowie ein gemeinsames Arbeitsmittagessen mit den Delegationen. Danach ist auch eine Pressekonferenz geplant. Am Nachmittag gegen 14 Uhr wird Bundeskanzler Merz dann gemeinsam mit Verteidigungsminister Pistorius am feierlichen Aufstellungsappell der Panzerbrigade 45 in Vilnius teilnehmen. Der Bundeskanzler wird dabei auch eine Rede halten. Es handelt sich hierbei um einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur dauerhaften Stationierung einer deutschen Brigade an der NATO-Ostflanke zum Schutz unseres Bündnisgebietes. Dem Bundeskanzler ist es dabei besonders wichtig, auch in den Austausch mit den Soldatinnen und Soldaten vor Ort zu kommen. Und soweit die Ankündigung für nächste Woche.
Vielen Dank.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann frage mal allgemein, gibt es Fragen zu Terminen, Herr Rinke?
Ja, Herr Mayer, direkt eine Nachfrage zu dem ersten erwähnten Termin, nämlich das Gespräch des Bundeskanzlers mit Frau Meloni. Können Sie uns bitte was sagen über die Themenpalette? Also Ukraine, denke ich mal, könnte ja ein Thema sein, aber geht es da zum Beispiel auch um so ein Thema wie mögliche Fusion oder Übernahme der Commerzbank? Danke.
Grundsätzlich kann ich sagen, dass der Bundeskanzler sich sehr freut auf die gute Zusammenarbeit mit der italienischen Ministerpräsidentin. Was Gesprächsinhalte angeht, kann ich an dieser Stelle allerdings noch nicht vorgreifen. Da können wir dann mehr berichten, wenn es dann soweit ist. Bitte ich um Verständnis.
Nachfrage? Darf ich nochmal nachfragen zur Position Commerzbank oder soll ich das zurückstellen?
Stellen Sie es mal vielleicht noch zurück. Ich habe nämlich noch viele weitere Fragen zum Stichwort Italien, zum Beispiel von Frau Mastroboni.
Ja, guten Tag. Ich wollte fragen, und zwar gestern gab es einen Bericht von der Welt, nachdem während der Koalitionsverhandlungen Italien auf Druck der SPD aus dem Format Weimar Plus herausgenommen worden ist. Ich wollte fragen, ob das stimmt und aus welchem Grund das geschehen ist, falls. Und zweitens wollte ich auch nochmal dann stelle ich das auch zurück zu Commerzbank und Unicredit. Und ich wollte auch fragen, ob unter den Themen, die besprochen werden, auch dieses KNDS, also dieses wollte ja Kern, glaube ich, übernehmen und dann Italien hat nicht geantwortet. Also da gab es ein Quid pro Quo zwischen Italien und Deutschland. Ich wollte fragen, ob das auch ein Thema sein wird, weil da die deutsche Presse auch sehr sozusagen sehr negativ kommentiert hat.
Ich kann gern anfangen zu dem ersten Teil. Vielen Dank, dass Sie nochmal nach diesem Format Weimar Plus fragen. Das ist ja ein sehr wichtiges Format, das sich in den letzten Monaten mehrmals getroffen hat, immer wieder um Impulse und Ideen für die Sicherheit und Verteidigung in Europa zu geben. Der Bericht ist falsch, denn Italien ist und war Mitglied dieses Formats, zuletzt auch beim Treffen des Weimar Plus Formats am Montag, war es glaube ich in London. Und in diesem Format ist Italien ein wichtiger und unerlässlicher Partner. Das Format ist ja inklusiv und offen.
Darf ich nochmal nachfragen? Italien hat ja ist ja momentan nicht bereit, bei den Coalition der Willings teilzunehmen. Wäre es der Wunsch Deutschlands, dass Meloni damit mehr mitmacht?
Also ich glaube, Sie beziehen sich ja auf die diplomatischen Bemühungen und die Gespräche, die es in verschiedensten Formaten im Moment gibt, um Antworten auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu finden und auf die Frage, wie man in einen Prozess zu einem Frieden hin in die Ukraine einsteigen kann. Da spielt natürlich Italien auch eine ganz wichtige Rolle. Und wie gesagt, das ist ja etwas, was auf unterschiedlichsten Ebenen und in unterschiedlichsten Formaten stattfindet.
War da noch ein zweiter Teil?
Vielleicht zur zweiten Frage bezog sich, glaube ich, auch noch mal auf mögliche Gesprächsinhalte. Wie gesagt, ich kann da an der Stelle leider noch nicht vorgreifen.
Auf der Liste zum Stichwort Italien habe ich noch Frau Herzog. Und das hat sich erledigt. Und der Kollege hier vorne.
Rino Pellino vom RAI, italienisches Fernsehen. Ich komme auch zu denselben Themen. Und zwar, wenn Sie schlicht einfach sagen, dass der Bericht falsch ist. In Italien hat es zurzeit ein großes Aufruhr gegeben in den Medien und das wird wahrscheinlich auch Thema von den Gesprächen zwischen Frau Meloni und Herr Merz am Sonntag sein. Können Sie sich erklären, wieso sowas rausgekommen ist? Es ist absolut ohne Grund rausgekommen oder ist es irgendwie eine Position, dass es dass die Meloni, die Frau Meloni irgendwie etwas exogen, sagen wir so, von zu der aktuellen Konstruktion von der Europäischen Union ist.
Ich bezog mich explizit ja auf die Frage, ob Italien im Weimar Plus Format teilnimmt, und da kann ich sagen, dass im Raum stand, dass Italien dort nicht Teil ist, ist falsch. Italien ist in diesem Format ein wichtiger Partner, und darüber hinaus ist Italien innerhalb der Europäischen Union für uns natürlich ein ganz wichtiger Partner, zu dem wir einen engen Austausch pflegen, und ich denke, das gilt sowohl für den Außenminister auf seiner Ebene als auch für den Bundeskanzler.
Ja, das kann ich nur zu 100% unterstreichen.
Dann Frau Herzog doch noch.
Genau, doch nochmal zu Italien, Herr Wagner. Italien wird ja natürlich nicht ausgeschlossen, aber auf jeden Fall auch nicht explizit erwähnt. Können Sie denn sagen, ob das während der Gespräche Thema war und auf Druck der SPD dann darauf verzichtet wurde?
Frau Herzog, ich weiß nicht, auf was Sie sich beziehen. Vielleicht beziehen Sie sich auf den Koalitionsvertrag, den ich ja hier sozusagen, zu dessen Genese ich hier ja nicht sprechen kann. Wozu ich sprechen kann, ist zu den zahlreichen Weimar Plus Treffen, die es in den letzten Monaten gab, zuletzt ja in London, an denen hat ja auch Außenminister Wadephul teilgenommen und dort war und ist Italien dabei.
Dann die Kollegin auf der von uns aus rechts gesehenen Seite.
Claudia Otto, CNN. Ich hätte noch mal eine Frage zu den Terminen. Und zwar, der Bundeskanzler hat gesagt, dass
Moment,
er...
Moment, wir waren noch, deswegen...
Ich ach so, bei gefragt, Italien.
Ist Italien... Italien gibt es doch noch. Dann bitte... noch kurz Geduld.
Guten Tag, Rosanna Pugliese von ANSA, italienische Presseagentur. Meine Frage ist, okay, Italien ist Teil von diesem Format, aber die Tatsache, dass Italien nicht erwähnt worden ist in der Koalitionsvertrag als wichtiger Partner wie Frankreich und Polen, stimmt das oder nicht? Weil das ist ein bisschen der Zweifel, ja? Dass die SPD darüber. Und ich kann mich auch schließen, was Pellino gesagt hat, mein Kollege von RAI. Und zwar, ist es vielleicht wirklich so, dass in der Regierung die Union möchte gerne eine gute Zusammenarbeit mit der italienischen Regierung und die SPD hat mehr Probleme. Danke.
Ja, also zur Genese des Koalitionsvertrags und wie da Entscheidungen zustande gekommen sind, kann und möchte ich an der Stelle nicht sagen. Es ist aber völlig klar, und das wird der Bundeskanzler sicher auch bei seiner Reise nochmal betonen, dass die enge Zusammenarbeit mit Italien eine ganz hohe Priorität für Deutschland hat. Das sieht man auch jetzt rund um die Gespräche zum Thema Ukraine, wo es immer wieder auch enge Abstimmungen gibt. Und das ist eine sehr hohe Priorität der Bundesregierung.
Ich kann vielleicht auch nochmal ergänzen, für Außenminister Wadephul, der ja seinen italienischen Amtskollegen auch schon mehrfach getroffen hat in dieser sehr kurzen Zeit, in der er jetzt im Amt ist, dass uns sehr gelegen ist an einer engen und konstruktiven Zusammenarbeit mit Italien.
Ja, Nachfrage, weil Herr Mayer, Sie Italien erwähnen in der Rolle in der Ukraine, also Thema und Gerade da haben wir gesehen, dass Meloni nicht eingeladen war in diese super wichtige Treffen in Kiew, wo in der Vergangenheit Draghi war. Und deshalb können Sie vielleicht in dieser Gelegenheit uns sagen, warum Giorgia Meloni nicht dabei war. Hat das Deutschland entschieden oder mehr Frankreich? Welches war das Problem da?
Ich würde dabei bleiben, was ich gerade gesagt habe, dass die deutsch-italienischen Beziehungen hohe Priorität genießen und dass es auch in den unterschiedlichsten Formaten immer wieder ganz engen Austausch gibt.
Dann jetzt die Kollegin mit Fragen zu einem anderen Termin, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, Claudia Otto, CNN. Es geht darum, dass Herr Bundeskanzler geäußert hat, gerne nach Amerika zu reisen. Jetzt haben wir gehört, dass es eventuell schon nächste Woche geplant sein soll. Können Sie uns dazu was sagen?
Also der Bundeskanzler hat jetzt inzwischen mehrfach auch mit Herrn Trump gesprochen und man hat sich gegenseitig auch zu Staatsbesuchen eingeladen. Einen konkreten Zeitplan kann ich an dieser Stelle leider noch nicht nennen, aber es ist natürlich das Ziel, dass das bald erfolgt.
Bald könnte eventuell auch nächste Woche sein.
Wie gesagt, zu konkreten Daten bitte ich um Verständnis, kann ich.
Und Sie sagten, mehrere Telefongespräche gab es jetzt?
In unterschiedlichen Formaten, ist ja auch öffentlich berichtet worden, einmal auch im Format des Weimar Plus, in der Weimar Plus Konstellation. Genau.
Gibt es weitere Fragen zu Terminen, Herr Rinke?
Wieder das Wort. Ja, noch eine Nachfrage zu dem Litauen-Besuch, Herr Müller. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, was eigentlich der Stand bei dem Aufbau der Brigade mittlerweile ist. Also wie viele Soldaten sind schon da? Wie viele kommen in diesem Jahr noch dazu?
Das mache ich sehr gerne. Sie wissen, wir haben den Fokus bisher auf den Aufstellungsstab gehabt. Mit dem Aufstellungsappell geht ja den ganz normalen Stab über. Am kommenden Donnerstag wird die Panzerbrigade 45 nicht nur den Beinamen Litauen erhalten, sondern auch die Fahnenbänder und die Truppenfahne. Und damit ist die Brigade dann eine vollwertige aufgestellte Brigade des deutschen Heeres. Aktuell haben wir ca. 400 Angehörige der Brigade Litauen in Litauen. Aktuell wird der Fokus, oder bis Ende des Jahres werden es 500 sein insgesamt. Und bis Ende des Jahres wird auch der Fokus sein der Kräfte, die vor Ort sind, die Führung, die Ausbildung, also die eigene Ausbildung und das Übungsgeschehen sicherzustellen. Alle Angehörigen, die aktuell da sind, sind aus einem großen Pool von Freiwilligen gezogen worden für die jeweiligen Fachtätigkeiten. Im Februar 26 werden wir dann die Multinational Battle Group, also unser ehemaliger Anteil EFP, Sie wissen das, ca. 1000 deutsche Soldatinnen und Soldaten plus multinationale Anteile, die werden wir dann integrieren in die Brigade als eines der im Grunde Kampftruppenbataillone, sodass die Brigade dann im Februar 26 auf ca. 1800 anwachsen wird. Und im ersten Halbjahr, also Ende des ersten Halbjahres, haben wir dann noch weitere Personen eingebracht, sodass wir ca. Mitte 26 bei ca. 2000 Personen sein werden. Und dann folgt der weitere Aufbau entsprechend der Roadmap und entsprechend auch der Infrastruktur, die ja noch geschaffen wird, sodass dann die beiden Kampftruppenbataillone aus Deutschland heraus, also Panzerbataillon 203 in Augustdorf und das Panzergrenadierbataillon 122 dann nach und nach verlegen, wenn die entsprechende Infrastruktur gemäß Roadmap geschaffen ist. So ist aktuell der Stand und wir freuen uns sehr, dass nächste Woche dann dieser Aufstellungsappell sein wird. Dieses Interesse auch in der litauischen Bevölkerung in Litauen ist ungebrochen groß. Die Truppe wird unglaublich von ganzem Herzen von in der Region aufgenommen. Schulen, Bildungseinrichtungen, Wohneinrichtungen, all das ist nächste Woche ein wichtiger Schritt für uns.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und auch keine weiteren Fragen zu Terminen. Dann kommen wir zu anderen Themen und mir wurden, das sage ich vorab, sehr viele vorab genannt. Unter anderem die Themen, damit fangen wir an, Verteidigungsausgaben, andere Themen, die mit Verteidigung zu tun haben, Verfassungsschutzgutachten, AfD, Rechtsextremismus, Gaza, Syrien, Mietpreisbremse, Atomausstieg, Belgien. Deswegen bitte ich schon vorab um Commerzbank. Danke, Herr Rinke. Deswegen bitte ich schon vorab um Fragedisziplin, damit wir möglichst fair mit alle Themen durchkommen. Und wir beginnen mit dem Thema 5%-Ziel bei Herrn Lundey.
Ja, das richtet sich an Herrn Müller. Die Forderung des Außenministers gestern über das 5%-Ziel der Verteidigungsausgaben hat in den Regierungsabgeordneten vor allem für Aufruhr gesorgt. Wurde Ihr Haus vor der Verkündung, gestern über die Aussagen von Herrn Wadefuhl informiert? Und wie bewerten Sie die Signalwirkung einer solchen Aussage, besonders mit Blick auf den NATO-Gipfel und den Forderungen der USA?
Also unser Minister hat sich gestern ausgiebig zur Thematik geäußert. Er hat auch geäußert, was für ihn wichtig ist. Wichtig ist, dass wir die Fähigkeiten schaffen, um die Bündnisverteidigung und dem Auftrag der Bundeswehr gemäß Grundgesetz gerecht zu werden. Und er hat auch ganz klar gesagt, dass dazu weitere finanzielle Anstrengungen nötig sein werden. Das ist kein Geheimnis, das ist ein Prozess, der seit Monaten, wenn nicht seit Jahren läuft. Wir wissen das. Und es ist auch kein neuer Weg, sondern wir steigern ja nicht nur Ausgaben, ich will gar nicht über Ausgaben, also unsere Anstrengungen seit Jahren kontinuierlich, um diesen Weg weiterzugehen. Das werden wir jetzt auch in der Zukunft weiter konsequent fortfahren. Und maßgeblicher Meilenstein werden eben hier die NATO-Fähigkeitsforderungen sein, die im Sommer zum Gipfel oder im Juni zum Gipfel bekannt sein werden, final abgestimmt sein werden. Und daraus heraus wird dann innerhalb der Regierung dann auch festgelegt werden, wie dieser Weg weiterzugehen ist.
Aber eine Nachfrage dazu, Entschuldigung, es ist ja doch ein Geheimnis, ob das Haus informiert wurde im Vorfeld zu der Verkündung. Wurde das Haus darüber informiert?
Wir haben eine ganz interne Regierungskommunikation, die ganz eng sich abstimmt. Und alles Weitere hat der Minister gestern gesagt.
Vielleicht kann ich nochmal ergänzen, einfach weil auch als NATO-Ressort vielleicht nochmal einordnen zum Verständnis von allen. Das sind ja sozusagen, es war ja eine Äußerung, die am Rande des informellen NATO-Außenministertreffens in Antalya gefallen ist. Es ist ja so, dass im Moment der NATO-Gipfel vorbereitet wird im Juni. Und da geht es eben um die Frage, wie wir uns für unsere Sicherheit und Verteidigung im Bündnis für die Zukunft aufstellen. Das ist im NATO-Prozess immer abgeleitet aus der Bedrohungslage, der Gefährdungslage. Und im Moment ist es eben die große Bedrohung, die Russland für das Bündnisgebiet darstellt. Und aus dieser Bedrohungslage heraus leitet die NATO dann Fähigkeitsziele ab und unterlegt diese mit einer Zielmarke, die es braucht an Verteidigungsausgaben. In der Hinsicht hat der NATO-Generalsekretär Mark Rutte einen Vorschlag unterbreitet, der eben vorsieht, 3,5% Verteidigungsausgaben plus 1,5% weiterer sicherheitsrelevanter Infrastrukturausgaben, Mobilität, Sicherheit, Resilienz. Und das ist eben ein Vorschlag, zu dem sich der Außenminister gestern eingelassen hat. Er hat ja aber auch betont, dass es dazu natürlich jetzt die Gespräche innerhalb des Bündnisses gibt.
Frau Herzog?
Ja, danke schön. An Herrn Mayer, ist das denn nun eine Position der Bundesregierung insgesamt oder nur eine Positionierung des Außenministers bisher?
Also die Bundesregierung hat gestern ja auch unterschiedlichen Konstellationen auch kommuniziert dazu und hat sehr klar gemacht, dass die Verteidigungsausgaben steigen werden. Das ist völlig klar. Und das ist auch notwendig, wenn man sich anschaut, wie groß die Bedrohungslage für Europa und auch für Deutschland sein wird. Es gab das große Finanzpaket, das auch durch den Bundestag gegangen ist, das auch eine Grundlage war für den Koalitionsvertrag. Da wissen Sie, dass eine Basis davon ist, eben die Verteidigungsausgaben auch deutlich zu erhöhen und insbesondere im Bündnis auch Aufgaben wahrzunehmen. Zum weiteren Prozess haben die Kollegen gerade alles gesagt. Sie sahen hier gerade einen sehr glücklichen stellvertretenden Regierungssprecher, weil das passte sehr, sehr gut zusammen. Das wird jetzt im weiteren Prozess dann auch im NATO-Prozess entschieden. Und am Ende wird es eine Entscheidung geben.
Dass die Verteidigungsausgaben steigen sollen, das wissen wir ja eigentlich schon. Das wussten wir auch schon vorgestern. Die Frage ist, ob sich die Bundesregierung hinter diese 5%-Forderung beziehungsweise die 3,5 plus 1,5% stellt als Ganze oder nicht?
Das ist ein Vorschlag, der im Raum steht. Das wurde ja gerade auch beschrieben. Die Bundesregierung ist sich einig, dass man jetzt sich weiter in diesen Prozess bei der NATO einbringen wird und dann Entscheidungen treffen wird im Rahmen auch des NATO-Summits, eben auch vor allen Dingen abgeleitet von Fähigkeitenzielen.
Herr Rinke?
Ja, direkt Nachfrage daran, Herr Mayer. Es gibt ja insofern ein kleines Problem, weil der Haushaltsentwurf vor dem NATO-Gipfel aufgestellt werden muss. Also ist von daher der Vorschlag oder diese öffentliche Äußerung von Herrn Wadefuhl nicht sogar berechtigt, weil es ja eine Zielorientierung geben muss, die man vor dem vor dem NATO-Gipfel treffen muss, was den Haushalt angeht. Und wäre der Bundeskanzler einverstanden, wenn man in diesem Jahr die Verteidigungsausgaben, so wie Herr Pistorius das anscheinend möchte, über 60 Milliarden anhebt im normalen Einzelplan für den Verteidigungshaushalt?
Genau, das Verfahren zum Haushalt beginnt ja jetzt und auch die Gespräche dazu beginnen jetzt auch sehr, sehr zeitnah. Den konkreten Verhandlungen, da möchte ich aber nicht vorgreifen. Nochmal klar ist, die Verteidigungsausgaben werden steigen, müssen steigen und auch die Positionierung zur NATO, da ist sich die Bundesregierung komplett einig.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, Sie haben jetzt nicht auf diese Zeitkonflikt, sind Sie nicht eingegangen. Heißt das dann, dass nach dem NATO-Gipfel, je nachdem, was da entschieden wird, der Haushaltsentwurf nochmal überarbeitet wird?
Es ist völlig klar, dass das am Ende synchron natürlich erfolgen muss, weil beides muss am Ende zusammenpassen. Aber nochmal, wir machen eins nach dem anderen, insbesondere wenn es um das NATO-Ziel und auch die Frage Fähigkeitenziele geht.
Herr Jung.
Eine kurze Lernfrage an Frau Wetter. 5% des BIPs wären jetzt im Jahr 2025 220 Milliarden Euro. Da wären wir bei 45% des gesamten Bundeshaushalts. Ist der Bundesregierung klar, wie groß dieser Anteil ist, was das für ein Wahnsinn ist?
Doch, hört es an. Danke für die Nachfrage. Ich kann dazu nur auch noch mal auf die Aussagen vom Bundesfinanzminister Klingbeil verweisen. Er hat sich ja gestern sowohl im Rahmen der Steuerschätzung, der Pressekonferenz zur Steuerschätzung, als auch im Bundestag dazu geäußert. Ich glaube nur bei der PK-Steuerschätzung dazu geäußert. Und auch er hat noch mal darauf verwiesen, so wie jetzt auch gerade schon von meinen Kollegen hier vorgebracht wurde, dass die Bundesregierung vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen die Grundgesetzänderungen oder die grundgesetzlichen Änderungen geschaffen hat, dass wir eine Preisaufnahme für die Verteidigungsausgaben haben und dass vor allem im Fokus die Fähigkeitsziele der NATO stehen.
Ich hatte jetzt nur gefragt, dass Sie uns nochmal bestätigen, wie viel 5% des Bruttoinlandsprodukts ist. Herr Wagner, weiß das der Außenminister? Herr Mayer, weiß das der Bundeskanzler? Und Herr Mayer, wir arbeiten hier nicht zusammen und ich würde auch Sie bitten, diese unglückliche Formulierung nicht mehr zu verwenden. Dankeschön.
Herr Jung, natürlich weiß der Außenminister, was notwendig ist für die Sicherheit und Verteidigung Europas und Deutschlands. Nochmal, es geht hier nicht um eine 5%-Debatte, sondern es gibt einen Vorschlag des NATO-Generalsekretärs für eine etwaige Zielmarke, über die man sich dann beim NATO-Gipfel, der ansteht, verständigen wird. Auch vielleicht Bezug nehmend auf das, was Herr Rinke vorhin gefragt hat. Es geht ja nicht darum, es für diesen Haushalt in diesen Größenordnungen Geld zu machen, sondern es geht um NATO-Zielmarken, die auch eine gewisse zeitliche Streckung haben werden. Aber wie gesagt, das sind auch keine Fantasiezahlen, sondern das sind eben Zahlen, die abgeleitet werden in der NATO von einer Bedrohungsanalyse herausgehend. Und zwar abgeleitet von der Frage, was müssen wir, um uns sozusagen um die Abschreckungs- und die Sicherungsfähigkeit der NATO beizubehalten, leisten als Bündnis, um unsere Sicherheit zu garantieren. Und wie gesagt, Mark Rutte stellt dort in den Raum dieses 3,5 plus 1,5% Modell. Vielleicht nochmal zur historischen Einigung. Es gab schon Zeiten in diesem Land, wo wir Verteidigungsausgaben um die 3,5% hatten. Das ist noch gar nicht so lange her.
Was war die Frage?
Wollen Sie die noch mal wiederholen? Aber wenn ich jetzt schon das Wort habe, Herr Jung, ich glaube, das Gegenteil von nicht zusammenarbeiten ist Gegeneinanderarbeiten. Und ich glaube, auch wenn man auf zwei verschiedenen Seiten steht, arbeitet man zusammen, weil das Gegenteil verstehe ich nicht. Auf jeden Fall würde ich Sie bitten, Rufe zur Ordnung vielleicht der Sitzungsleitung zu überlassen. Aber wiederholen Sie jetzt
auch mal. Hier geht es um was Grundsätzliches und Journalisten arbeiten nicht mit PR-Leuten der Bundesregierung zusammen.
Herr Jung,
wir haben ein unterschiedliches Rollenverständnis und darauf hat ja auch die scheidende Regierungssprecherin Hoffmann letztens mal darauf hingewiesen. Ich glaube, sie war noch dabei. Das ist essentiell, dass wir das hier trennen und nicht zusammenarbeiten. Ich hatte gefragt, ob Herrn Merz klar ist, wie viel 5% eigentlich bedeutet.
Mathematisch meinen Sie?
In der Relation.
Ja, davon gehe ich aus, dass ihm das bekannt ist, ja.
Ich habe als nächstes auf der Liste Herrn Barwick. Ich sehe Ihr Mikro leider nicht. Ist es das Richtige?
Ja, ist das Richtige. Herr Strattmann, der Kollege hat ja schon erwähnt, 5% des BIP entspräche über 40% des aktuellen Bundeshaushalts, auch angesichts gerade der vielen Baustellen, die Ihr Ministerium hat im Bereich Arbeit und Soziales. Teilt denn die Ministerin diese aktuelle Prioritätensetzung, auch das Militärische effektiv zu Lasten der ganzen sozialen Baustellen, die wir hier in dieser Republik haben?
Also Sie können davon ausgehen, dass regierungsinterne Beratungen stattfinden und da entsprechende Gespräche auch stattfinden. Über einzelne Punkte, insbesondere dazu, habe ich mich mit der Ministerin jetzt nicht ausgetauscht.
Ja, aber meine Frage war ja eher grundsätzlicher Art, ob Sie diese Prioritätenverschiebung hin zum Militärischen per se eigentlich nicht besonders nachhaltige Investitionen zu Lasten wohl merklich wohl auch Ihres eigenen Ministeriums, gerade im Bereich Arbeit und Soziales, ob sie das so teilt oder ob sie da eine andere Position einnimmt.
Sie können davon ausgehen, dass das Ganze regierungsintern beraten abgestimmt wird und dass ich dem nichts hinzuzufügen habe.
Ja, Meyer möchte ergänzen.
Ja, ich kann da vielleicht noch mal ergänzen, weil es ja eine grundsätzliche, sehr klare Verständigung auch dieser Bundesregierung gibt. Und das war ja auch der Hintergrund dieses Finanzpakets, dass am Ende natürlich beides möglich sein muss. Mehr Ausgaben für Sicherheit, aber eben auch notwendige Ausgaben für soziale Sicherheit. Beides gehört zusammen und das ist ein Wesensmerkmal dieser Koalition.
Frau Jeckels.
Vor einigen Wochen war ja die Begründung für die Aussetzung der Schuldenregelung für Aufrüstung noch, man müsste sich von den USA unabhängig machen. Jetzt geht man aber dem Wunsch Trumps nach, die Ausgaben auf 5% zu steigern. Welche Begründung zählt denn aktuell noch? Will man sich unabhängig machen oder will man näher mit den NATO-Partnern USA zusammenarbeiten? Es wird ja jetzt auch von einer größeren Einigkeit nochmal gesprochen.
Es bleibt bei dem, was ich gerade gesagt habe. Natürlich ist eine enge Zusammenarbeit mit den USA eine hohe Priorität für diese Bundesregierung. Alles, was Sie gerade jetzt auch in Richtung Prozentzahlen etc. gesagt haben, wie gesagt, verweise ich nochmal wirklich auf den weiteren Prozess. Da geht es vor allen Dingen um Fähigkeiten, Ziele, die jetzt im Rahmen der NATO festgelegt sind. Und das ist der Prozess, der entscheidet und am Ende wird es eine Festlegung geben.
Also man will sich jetzt nicht mehr unabhängig machen von den USA, was ja die Hauptbegründung für das war, was dann hinsichtlich des Finanzpaketes passiert ist.
Also der Begriff Hauptbegründung, sozusagen mache ich mir jetzt nicht zu eigen, sozusagen ist Ihre Interpretation. Es ist völlig klar, dass sich Deutschland und Europa auch unabhängiger aufstellen wollen. Das ist ja auch klar, auch wieder ein Wesensmerkmal dieses Koalitionsvertrages. Insofern sehe ich da offen gesagt jetzt keinen direkten Zusammenhang. Nochmal, was gilt? Es geht um Fähigkeiten, Ziele der NATO. Es gibt dafür einen klaren Prozess. Und am Ende wird eine Entscheidung getroffen.
Herr Rinke.
Herr Meyer, ich würde noch mal gerne etwas übergeordnet fragen. Diese 5%-Debatte entspringt ja einer Äußerung eines Ministers, die danach so ein bisschen eingeordnet wurde, so nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Dazu hatten wir einen Vorstoß des Kanzlers zur Abschaffung Lieferkettenrichtlinie in der EU, was auch nicht im Koalitionsvertrag steht, zumindest nicht so, sondern nur die Abschaffung des Nationalen, den Vorschlag von Frau Baas, Beamte in die Rente mit einzubeziehen, was auch nicht im Koalitionsvertrag steht. Also sehen Sie den Zeitpunkt gekommen für ein erstes Krisentreffen, was nötig ist innerhalb der Bundesregierung und könnte man das mit einem Koalitionsausschuss klären, wie man weiter künftig kommunikativ bei der schwarz-roten Koalition vorgehen will?
Koalitionsausschuss ist grundsätzlich Sache der Parteien. Insofern, da würde ich jetzt für die Bundesregierung nicht Zustellung nehmen. Ich kann aber ganz klar berichten, und das hat Bundeskanzler Merz gestern unter anderem bei Maybrit Illner, aber auch in seiner Regierungserklärung ja nochmal sehr klar gesagt, dass die Zusammenarbeit in der Bundesregierung und auch der Start der Bundesregierung sehr vertrauensvoll war. Man zu jeder Zeit das direkte Gespräch sucht und auch in allen wichtigen politischen Fragestellungen wirklich abgestimmt nach außen agiert.
Aber darf ich nochmal nachfragen, die drei Beispiele, die ich aufgezählt habe, waren das dann Lappalien, waren das Patzer oder wie muss man das einordnen?
Sozusagen die Interpretation, das ist ja am Ende ja auch ein Stück weit Ihre Aufgabe, wie Sie das bewerten. Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass es da einen wahnsinnig engen Austausch zwischen den Ministern und auch dem Bundeskanzler gibt. Bundeskanzler ist sehr zufrieden, wie dieser Start in diesem Kabinett erfolgt ist. Insofern, wie gesagt, Ihre Interpretation überlasse ich dann natürlich Ihnen. Aber wir sind von der Bundesregierung mit dem Start wirklich sehr, sehr zufrieden.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Es hatten sich aber auch einige gemeldet mit dem Stichwort Ukraine, Taurus. Damit würde ich dann gleich anschließen. Und damit sind wir wieder bei Herrn Lundey.
Am Montag wurde gesagt hier, dass die Bundesregierung bereit ist, die Ukraine im Bereich Long Range Fire deutlich zu unterstützen. Da würden, Zitat, in den nächsten Tagen Entscheidungen getroffen und vorbereitet. Nun sind 4 Tage vergangen. Ist inzwischen eine Entscheidung gefallen? Und wenn ja, geht es um die Lieferung von Taurus oder andere Systeme? Das ist ans Kanzleramt gerichtet, glaube ich.
An mich gerichtet?
An ihn.
Ja. Also wir haben ja hier auch Herr Corneus hat da ja sehr umfangreich zu Stellung genommen, dass wir ein Stück weit unsere Kommunikation, was auch Waffensysteme und Waffenlieferungen hier verändern und darüber auch nicht mehr im Detail in der Öffentlichkeit informieren und unterrichten. Das hat unterschiedliche Gründe, auf die hat Corneus schon hingewiesen und dabei würde ich es auch hier belassen.
Dann habe ich zu dem Herr Rinke, passt da Ihre Frage noch dazu? Wahrscheinlich, oder?
Ja, es geht auch um Lang-, also nicht Marschflugkörper, aber die Entwicklung von Langstreckenraketen. Herr Müller, gestern ist ja von den Verteidigungsministern Deutschland, Großbritannien, die gemeinsame Entwicklung von Langstreckenraketen über 2000 Kilometer Reichweite verkündet worden. Letztes Jahr gab es eine Vereinbarung mit den Franzosen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie diese beiden Sachen zusammenpassen. Also wird das dann in eine gemeinsame europäische Entwicklung einfließen oder sind das 2 Parallelprojekte, die nebeneinander laufen?
Gestern war das deutsch-britische Ministertreffen und dort wurden die wirklich konkreten Projekte im Rahmen des Trinity House Agreements besprochen. Sie wissen, die beiden Nationen, vor allem also militärisch, sind eng verzahnt in der Truppe, gemeinsame Großprojekte, Übungen, auch in der Ostflanke machen wir viel. Einer der Punkte des Trinity House Agreements ist die Entwicklung und oder das Schließen von Fähigkeitslücken, und zwar gemeinsam. Hat einige Vorteile, man kann Kosten reduzieren, man kann auch schneller werden und natürlich man hat Interoperabilität, man hat gemeinsame Schulungen möglich und so weiter. Und in diesem Fähigkeitscluster, will ich es mal nennen, wurde gestern vereinbart, dass man eine Abstandswaffe gemeinsam entwickelt. Mit technischen Daten haben wir uns erstmal zurückgehalten, wir haben aber mitgeteilt, dass diese 2000 Kilometer oder mehr abdecken wird. Und dieses Projekt geht jetzt natürlich in die Projektierung, also wurde jetzt angestoßen. Und es wurde auch vereinbart, dass diese Deep Precision Strike Fähigkeit eingegliedert werden soll in das sogenannte ELSA-Programm. Und ELSA ist ja European Long Range Strike Approach, eine Initiative, die von den Franzosen im letzten Jahr ins Leben gerufen wurde, woran sich mehrere europäische Staaten beteiligen. Und das ist aber nicht als ein Einzelprojekt zu sehen, sondern ELSA ist zu sehen als ein Dach, wo verschiedenste Fähigkeiten und gegebenenfalls Systementwicklungen besprochen werden. Das betrifft zum Beispiel auch Schutz vor diesen Waffen oder eben die Entwicklung in verschiedensten Fähigkeiten, in verschiedensten Reichweitenkategorien. Und da werden Großbritannien und Deutschland jetzt vorschlagen in diesem ELSA-Raum, dass sie das Projekt anstoßen wollen und das natürlich frei für Partner, offen für Partner. Das wird, soweit ich weiß, schon in den nächsten Wochen passieren, dass wir dort das den Partnern vorstellen und dann dieses aktuell noch bilaterale Vorhaben in das ELSA-Dach ziehen. So kann man das einordnen.
Dann habe ich noch Herrn Warwick auf der Liste.
Letzte Woche traf sich der Leiter des Planungs- und Führungsstabs des Bundesministers der Verteidigung, Generalmajor Christian Freuding, mit dem Azov-Kommandeur Oleg Romanow in Kiew und posierte mit diesem im Bundeswehrfelduniform gekleidet für ein Foto. Romanow und dessen Einheit, die 3. separate Sturmbrigade, sind dafür bekannt, regelmäßig die Waffen-SS-Division Galizien zu verherrlichen und sein Körper ist mit NS-Referenzen übersät, die er bis heute völlig offen auf seinem Instagram-Account zur Schau stellt. Unter anderem etwa die von der Waffen-SS propagierte schwarze Sonne. Da würde mich interessieren, aus welchen Motiven, die Frage stelle ich, keine Sorge, da würde mich interessieren, aus welchen Motiven heraus der Leiter des Planungs- und Führungsstabs ausgerechnet am 8. Mai mit einem Azov-Kommandeur posiert, dessen Einheit und er selbst für die Affinität zur Waffen-SS-Division Galizien bekannt sind.
Generalmajor Freuding war letzte Woche zu Besuch in der Ukraine, hat dort die ukrainischen regulären Streitkräfte besucht. Im Rahmen dieses offiziellen Besuchsprogrammes haben die ukrainische Seite vorgeschlagen, dass man hier von einer Drohnenabwehreinheit ein T-Shirt überreicht. Dieses T-Shirt hatte keine Symbolik oder Ähnliches drauf, sondern hat lediglich den Namen der Drohnenabwehreinheit drauf gehabt. Und ein Vertreter dieser Einheit hat dieses T-Shirt übergeben. Das war der einzige Kontakt von Generalmajor Freuding mit diesem Vertreter. Und dieser war auch vorher nicht bekannt, hatte eine Uniform an. Also kann ich darüber auch gar nicht weiter berichten, weil mir der Mann auch nicht bekannt ist. Aber das war alles im Rahmen eines Besuchsprogramms. Und wir können davon ausgehen, dass man nicht, egal wer es ist und unabhängig von diesem Fall jetzt, dass man jeden einzelnen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte oder anderer Streitkräfte persönlich kennt und die Hintergründe.
Nachfrage? Gut, hier handelt es sich ja um einen Azov-Kommandeur, also nicht irgendwie einen einfachen Gefreiten oder so. Vor dem Hintergrund würde mich interessieren, gibt es denn angesichts auch des Hintergrunds von Azov bis heute und den aufgezählten Hochleben lassen von oder mit Referenz auf NS-Referenzen irgendeine Handreichung der Bundeswehr, was den Umgang von ranghohen deutschen Bundeswehroffizieren mit Azov-Vertretern in der Ukraine oder auch in Deutschland angeht?
Wir haben für unsere Bundeswehr eine ganz klare Linie und die ist nicht zweideutig, dass alles, was mit Rechts- und Rechtsextremismus zu tun hat, bei uns keinen Platz hat. Das gilt erstmal für die Bundeswehr. Und wie ich gerade gesagt habe, uns ist nicht bekannt, wer von welchen Streitkräften, das betrifft nicht nur die ukrainischen Streitkräfte, welchen Hintergrund hat. Das kann gar nicht sein. Und dabei belasse ich es.
Herr Jung.
Nochmal eine Frage zur Kommunikation rund um die Rüstungslieferung an die Ukraine. Herr Mayer, Herr Cornelius hatte uns am Montag versprochen, wie er seine Arbeit versteht, nämlich, Zitat, Regierungskommunikation muss Transparenz herstellen und ehrlich sein. Jetzt ist ja das angekündigte Verfahren in Sachen Rüstung für die Ukraine neue Intransparenz. Wie passt das zusammen? Ist das jetzt transparente Intransparenz, oder?
Auch da würde ich ehrlich gesagt die Interpretation wieder Ihnen überlassen.
Was soll man da interpretieren?
Sie haben ja auf unsere unterschiedlichen Rollen hingewiesen, die Interpretation überlasse ich Ihnen. Ich kann Ihnen aber gerne sozusagen nochmal deutlich machen, dass gerade aus Gründen der strategischen Ambiguität entschieden wurde, und Bundeskanzler Merz hat das gestern unter anderem bei Maybrit Illner ja auch nochmal ausgeführt, was die Hintergründe dafür sind, insbesondere einzelne Waffensysteme und auch konkrete Waffenlieferungen nicht über Wochen und Monate in den deutschen Medien zu diskutieren und damit natürlich auch dem russischen Aggressor Informationen zu liefern, die ihm nützen. Das ist die Entscheidung nochmal und die Interpretation überlasse ich da gerne Ihnen.
Dann habe ich noch Frau Jeckels und Herrn Rinke auf der Liste und würde dann gerne das Thema wechseln. Hat sich erledigt, dann Herr Rinke.
Ich würde ganz gern zu Ukraine Sanktionen fragen, wenn das okay ist. Frage richtet sich an Herrn Mayer, Herrn Wagner. Vielleicht können Sie uns sagen, was der Stand ist der Vorbereitung der nächsten Sanktionswelle, nenne ich das jetzt mal, der EU gegen Russland. Der Kanzler hatte angekündigt, dass man bis Ende der Woche warten wolle, im Blick der Gespräche, die da in der Türkei stattfinden, wie weit man da gekommen ist. Aber wie weit ist man bei der Vorbereitung eines dann wahrscheinlich 18. Sanktionspakets?
Genau, also wir können erstmal bestätigen, dass sich der Ausschuss der ständigen Vertreter der Europäischen Union am Mittwoch einstimmig auf das 17. Sanktionspaket verständigt hat. Da gehen wir auch davon aus, dass das in der nächsten Woche von der EU-Kommission dann auch veröffentlicht wird. Über darüber hinausgehende Sanktionen, die waren ja auch ein Stück weit gekoppelt an den Beginn einer Waffenruhe, da damals an dem Montag sozusagen die Zeit verstrichen ist, ohne dass Russland sich bereit erklärt hat, sich an einer Waffenruhe zu beteiligen, haben dann auch die Vorbereitung auf weitere Sanktionen begonnen. Weiter kann ich da im Moment nicht vorgreifen.
Dann würde ich Nachfrage.
Ich muss noch einmal nachfragen, weil der Bundeskanzler gestern in der Zeit ja auch auf eine Frage zu diesen sogenannten Frozen Assets der Russen eingegangen ist, aber nicht ganz klar war, was er da eigentlich will. Also ist es für ihn im Bereich des Vorstellbaren, dass man diese Frozen Assets jetzt auch im Zuge dieses Sanktionspakets anfasst?
Er hat darauf hingewiesen, dass es da eine Reihe von rechtlichen Fragestellungen gibt, die zunächst geprüft werden müssen. Und so ist auch die Position dazu.
Dann würde ich gern das Thema wechseln, weil schon zahlreiche Kollegen sehr lange warten mit ihren Fragen, zum Beispiel Frau Gerhäuser.
Stimmt, das ist jetzt eine andere Weltregion, aber sehr wichtig. Und zwar richtet sich meine Frage an Herrn Wagner. In Mali, in Westafrika, im Sahel, hat die Militärregierung am Dienstag verfügt, politische Parteien und Organisationen, und zwar alle, aufzulösen. Der Junta-Chef könnte dann auch Präsident werden künftig. Ich wüsste gerne, wie die Reaktion der Bundesregierung ist darauf.
Wir haben diese Entscheidung mit großer Sorge zur Kenntnis genommen. Das ist ja etwas, was sich sozusagen nicht ganz überraschend kommt. Das hat sich ja schon ein bisschen angedeutet. Da gibt es seit geraumer Zeit Anzeichen dafür. Das ist ja auch nicht die erste Einschränkung politischer Akteure und Organisationen in Mali. Bereits 2024 hatte ja das Transitionsregime die Aktivitäten politischer Parteien vorübergehend suspendiert. Insofern ist es etwas, was wir mit großer Sorge sehen, auch weil eben, wenn man auf die Stabilität Mali schaut, ist natürlich ein inklusives politisches System braucht. Die malische Verfassung garantiert ein Mehrparteiensystem und daran muss sich natürlich auch die Transitionsregierung messen lassen.
Ich habe eine Nachfrage dazu, denn im Gespräch mit der Deutschen Welle hat der malische Außenminister Diop gesagt, dass eine deutsche Delegation am 22. Mai nach Bamako reisen wird. Werden Sie das dann ansprechen, diese Sorge und Ihre Erwartung mit Blick auf die Verfassung?
Ich habe jetzt hier keine Reise anzukündigen, aber Sie können davon ausgehen, dass wir das natürlich mit der Transitionsregierung auch thematisieren.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wartet Herr Heimbach schon eine Weile mit dem Thema Mietpreisbremse.
Genau, ganz harter Themenschnitt. In dieser Woche war ja zu hören, dass die Mietpreisbremse eine der ersten Projekte ist, die die neue Regierung umsetzen möchte. Meine Frage geht ans BMJ oder gegebenenfalls auch an den stellvertretenden Regierungssprecher. Es gibt ja zahlreiche Untersuchungen, die belegen, dass die Mietpreisbremse eigentlich kaum eine dämpfende Wirkung auf die Preise hat. Stattdessen gibt es viele weitere Probleme. Wieso hält auch die neue Bundesregierung an diesem offenbar untauglichen Instrument fest?
Ja, ich kann gerne anfangen. Also erstmal möchte ich noch mal einmal betonen, dass dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz es ein wichtiges Anliegen ist, den Schutz von Mieter und Mieterinnen vor einer finanziellen Überforderung, dass der Schutz ein besonderes Anliegen ist. Dies hat auch die Ministerin in ihrer Rede gerade im Bundestag noch einmal deutlich gemacht und die Dringlichkeit dabei hervorgerufen. Sie hat erklärt, dass es wichtig ist, dass Menschen in unserem Land eine Wohnung finden und ihre Wohnung auch bezahlen können müssen. Und daher soll in einem ersten Schritt nun die Mietpreisbremse verlängert werden. Und das BMJV wird hier schnell einen Gesetzesentwurf vorlegen. Zu den weiteren von Ihnen angesprochenen Punkten ist es auch so, dass im Koalitionsvertrag noch weitere Maßnahmen vereinbart worden sind. Auch diese wird das BMJV zügig angehen. Hier möchte ich insbesondere nennen die Indexmieten. Hier soll es weitere Regulierung geben, aber eben auch für den möblierten Wohnungsmarkt.
Noch eine Nachfrage. Es gab in dieser Woche die Forderung, dass vielleicht Kleinvermieter ausgenommen werden sollten von dieser Mietpreisbremse. Ist das denkbar?
Also wie bereits gesagt, wird das BMJV zügig einen Gesetzesentwurf vorlegen. Das soll sehr schnell in den nächsten Wochen passieren. Und zu weiteren Details kann ich jetzt aber an dieser Stelle nichts sagen.
Herr Jung dazu.
Aber wenn Sie sagen, die Bezahlbarkeit der Wohnungen ist das Ziel, warum denn nicht ein Mietendeckel? Das ist ja das einzige Mittel bisher, was nachweislich dafür gesorgt hat. Der Kollege hat ja schon die Bilanz der Mietpreisbremse angesprochen.
Ja, wie bereits gesagt, ist nun vorgesehen, dass in einem ersten Schritt die Mietpreisbremse verlängert werden soll und darüber hinaus die weiteren Maßnahmen im Koalitionsvertrag auch schnell angegangen werden sollen. Und das ist das, was ich an dieser Stelle dazu sagen kann.
Dann wechseln wir erneut das Thema. Frau Kunert hat eine Frage zum Thema Atomausstieg.
Belgien hat sich dazu entschlossen, den Atomausstieg wieder rückgängig zu machen, plant jetzt wieder Laufzeitverlängerungen von Kernkraftwerken und auch neue Reaktoren sollen gebaut werden. Da würde meine Frage an das Umweltministerium gehen und auch an das Wirtschaftsministerium, wie Sie diese Entscheidung bewerten und wie Sie da auch unter dem Sicherheitsaspekt für Deutschland drauf blicken.
Ja, genau. Vielleicht mache ich mal den Anfang für das Bundesumweltministerium und beginne damit, nochmal zu betonen, was wir auch schon mehrfach gesagt haben, dass wir selbstverständlich das nationale Recht, souverän den eigenen Energiemix zu bestimmen, respektieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir als das für die nukleare Sicherheit zuständige Bundesministerium die aktuelle Gesetzesänderung bedauern, nicht zuletzt, weil die Risiken der Atomkraftnutzung eben nicht an den Landesgrenzen Halt machen. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Vielleicht noch zur Einordnung, dass die gesetzliche Aufhebung der Abschaltdaten, der Laufzeitbeschränkung, nicht automatisch bedeutet, dass es auch zu einer Laufzeitverlängerung kommen wird. Sie wissen bestimmt, dass in den letzten Jahren die Laufzeit von vormals 7 Reaktoren, also die Laufzeit der beiden jüngsten von 7 Reaktoren verlängert wurde, und dafür waren mehrjährige Verhandlungen der Regierung mit dem Betreiber notwendig, und insofern bleibt abzuwarten, wie das jetzt weitergehen wird. Also eine Gesetzesänderung bedeutet noch nicht eine automatische, tatsächliche Laufzeitverlängerung. Da ist noch vieles unklar. Und auch was den Neubau, den Sie angesprochen haben, betrifft, da wissen Sie bestimmt auch, dass ungeachtet der politischen Beschlüsse von Regierungen einfach die Ökonomie eine relevante Größe spielt beim Vollzug von Neubauprojekten. Und da stellen wir gerade auch in Europa durchaus fest, dass diverse AKW-Neubauvorhaben in Schwierigkeiten geraten. Ich will da jetzt keine Namen nennen aus Respekt und Höflichkeit, aber durchaus in Ländern mit Regierungen, die positiv zur Atomkraftnutzung stehen, haben wir gesehen, dass es aus ökonomischen Gründen sogar zur Abschaltung von bestehenden Reaktoren kam, oder auch in den letzten Jahren ein Neubauprojekt unter anderem aus Zweifeln an dessen Wirtschaftlichkeit abgesagt wurde. Und auch in Ländern, die nun wirklich politisch massiv für die Atomkraftnutzung sind, kommt es demgegenüber doch dann und auch Regierungsbeschlüssen und Ankündigungen bis jetzt zu einem sehr beschränkten tatsächlichen Ausbau der Atomkraft. Und im Gespräch sind ja vielfach auch diese sogenannten SMRs, Small Modular Reactors. Auch die haben bislang noch nicht den Beweis angetreten, dass sie wirtschaftlicher sind. Ich glaube, wir hatten das auch schon unter anderem hier mal kommuniziert, kurz zusammengefasst. Bei diesen kleineren Reaktoren namens SMR wird zwar der einzelne Reaktor kleiner, aber in der Summe werden die Probleme sogar eher größer, zeigen Analysen. Soweit erstmal von mir.
Nachfrage? Vielleicht noch eine Lernfrage als Nachfrage. Wenn es jetzt zum Neubau kommen sollte, wenn man sich jetzt nach Standorten umschauen würde, hätte Deutschland da irgendwie ein Mitspracherecht oder würde es da intervenieren?
Herzlichen Dank. Das ist ein Punkt, den ich tatsächlich glatt vergessen habe. Natürlich werden wir genau darauf achten, dass es die Möglichkeit dann, sobald konkrete behördliche Verfahren eingeleitet werden, gibt es je nachdem, um was es sich handelt, auch nach europäischem Umweltrecht, das sich ableitet aus völkerrechtlichen Konventionen wie der Aarhus-Konvention, ganz klar Beteiligungsrechte. Und die potenzielle Betroffenheit beziehungsweise eine Betroffenheit potenzieller negativer Umweltauswirkungen ist bei der Atomkraftnutzung unter Nachbarstaaten unstrittig. Und insofern wird es jetzt darauf ankommen, wann welches behördliche Verfahren eingeleitet wird. Wenn es jetzt ganz konkret um die Prüfung einer Laufzeitverlängerung eines konkreten Reaktors ginge, dann ist das rein rechtlich so, dass das immer gespiegelt ist, welche Behörde hier in Deutschland zuständig wäre. Und dann kümmert sich in der Regel eine oder mehrere Landesbehörden, in der Regel auch unterstützt von uns mit dem bundesaufsichtlichen Know-how, darum, dass es eben eine grenzüberschreitende Öffentlichkeitsbeteiligung gibt.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Liebe Frau Lacerda, ich habe Sie nicht vergessen, aber es geht auch nicht schneller mit den Themen, wenn man Zettel nach vorn reicht. Aber Sie sind tatsächlich jetzt als Nächstes auf der Liste dran.
Ja, ich würde es auch gut, wenn man das Gleichheitsprinzip auch mal im Auge behalten würde. Sophie.
Dass man prinzipiell Sie bevorzugt, dann kommen aber alle anderen mit Zetteln zu mir. Das hilft mir auch nicht. Jetzt sind Sie dran mit der Frage.
Also meine Frage bezieht sich auf das BMI und BMJV. Und zwar nach der letzten Ausgabe von Magazin Royal und die damit einhergehende Bewusstwerdung, Visibilität, wie groß das Betätigungsfeld von rechten Streamer ist, mit massenweise Produktion von Fake News und Diskreditierung der Institutionen wie Polizei, Verfassungsschutz und andere, ob dieses Thema jetzt auf die Tagesordnung in Ihren beiden Häusern kommt und wie damit sowohl im juristischen Sinne wie auch im politischen Sinne umgegangen wird. Und meine spezifischen Recherchen haben ergeben, dass auf der Ebene der Landespolizei keine einheitliche Vereinbarung in Bezug auf die Linie, wie mit dieser Gruppierungen umzugehen ist. Und meine Frage konkret, ist es vorgesehen jetzt, dass eben in beiden Häusern, damit es aus einem Guss kommt, damit es, wie damit umgegangen wird, und ist es realistisch, dass es auf die Tagesordnung der Bundesinnenkonferenz kommt? Danke.
Ich kann vielleicht mal anfangen. Also es ist ja klar, wir hatten das, glaube ich, hier auch schon mal, dass natürlich die Sicherheitsbehörden des Bundes, für die ich hier sprechen kann, die Gefahr, die durch den Rechtsextremismus ausgeht, aus verschiedenen Perspektiven und unter verschiedenen oder unter in Augenscheinnahme verschiedene Erscheinungsformen auch im Blick hat und dagegen vorgeht. Ich kann jetzt hier an dieser Stelle nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß, wie da jetzt genau der Stand ist. Aber Sie können sich sicher sein, dass auch das Phänomen rechtsextremistischer Streamer in den Bundessicherheitsbehörden betrachtet wird und dass dem nachgegangen wird. Für die Länder kann ich hier nicht sprechen, das ist, glaube ich, klar. Mhm. Und die Frage, ob ein Thema auf die Tagesordnung der Innenministerkonferenz kommt oder nicht, das entscheiden auch die Länder, weil das eine Konferenz der Länder ist, in der das BMI nur Gast ist. Insofern, wenn es um die Tagesordnung der Innenministerkonferenz geht, müsste ich Sie bitten, sich an den Vorsitz zu wenden. Das ist momentan, soweit ich weiß, der Innensenator von Bremen. Aber natürlich sind unsere Anstrengungen gegen die verschiedenen Erscheinungsformen des Rechtsextremismus weiter vorhanden. Sie sind mit starken Kräften, werden sie durchgeführt. Und insofern werde ich jetzt hier im Einzelnen nichts dazu sagen können. Aber ich kann Ihnen versichern, dass auch dieses Phänomen auf der Tagesordnung der Bundessicherheitsbehörden steht.
Nachfrage? Ich habe mit der Pressestelle der Bundesinnenpressekonferenz zum Herbst letzten Jahres gesprochen und das war noch nicht der Fall. Und ich denke, nach der Ausstrahlung von Magazin Royal letzte Woche ist die Lage anders aufgrund der Bewusstwerdung, aufgrund der Visibilität. Und meine Frage konkret, ändert sich da was dann seitdem oder ist es nach wie vor eine Priorität XY?
Ja, ich muss Ihnen dann nochmal um Verständnis bitten, dass Sie die Frage bitte mit dem Vorsitz der Innenministerkonferenz aufgreifen. Wir haben da als Bundesinnenministerium keinerlei Einfluss auf die Zusammenstellung der Tagesordnung.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch auf der Liste das Thema Commerzbank, Herrn Warwick mit einem Thema, das Thema Verfassungsschutzgutachten, AfD und Gaza. Ich würde sagen, wir hängen heute noch 10 Minuten dran und schauen, wie weit wir kommen. Wenn jemand etwas zurückziehen möchte oder kann, möge er mir das gerne signalisieren. Herr Rinke.
Ja, danke schön. Die Frage richtet sich an Frau Wetter und Herrn Mayer. Es geht um die Commerzbank und mögliche Gespräche, die am Wochenende stattfinden, weil ja sowohl Herr Klingbeil als auch der Bundeskanzler in Rom sein werden. Frau Wetter, plant Herr Klingbeil mit seinem italienischen Kollegen über dieses Thema mögliche Fusion oder Übernahme UniCredit und Commerzbank zu reden?
Danke für die Frage. Ich kann bestätigen, dass der Minister am Wochenende nach Rom reisen wird, aber es ist derzeit kein Treffen mit dem italienischen Finanzminister geplant oder vorgesehen.
Und wenn ich die Frage dann anschließen darf an Herrn Mayer, da wir ja wissen, dass es ein Treffen mit Frau Meloni gibt, plant der Bundeskanzler da, dieses Thema zur Sprache zu bringen?
Es tut mir sehr leid, da kann ich nicht vorgreifen.
Darf ich nochmal nachfragen?
Frau Mastrobuoni hätte auch noch eine Frage, wollen wir die erst noch nehmen?
Ich wollte etwas allgemeiner fragen. Zu diesem Thema Commerzbank, UniCredit, da scheinen die Nerven ziemlich blank zu liegen schon. Die Reaktion der deutschen Politiker, CDU und SPD, sind sehr brutal gewesen immer. Ich meine, es handelt sich da um eine sehr absolut, legitime Operation auf einem freien Markt, auf einem europäischen Markt, wo auch Mario Draghi und viele andere sagen, der muss integriert werden. Das sagen ja auch die deutschen Politiker sehr oft. Ich frage mich, warum diese Aggressivität, warum ist es so unvorstellbar, dass eine italienische Bank, die aus einem System kommt, der während der Finanzkrise 5 Milliarden für die Rettung der Banken ausgegeben hat, während Deutschland 280 Milliarden ausgegeben hat für die Rettung seiner Banken. Warum ist es so unvorstellbar, dass eine große, solide italienische Bank eine deutsche Bank übernimmt? Danke.
Ich gehe davon aus, dass die Frage an mich gerichtet war.
Ja, auch ja, an die Regierungssprecher. Ich schaue Sie an, weil Sie zu ja, dem... Genau.
Ich kann dazu nur auf ein Zitat von unserem Minister, vom Bundesfinanzminister Klingbeil verweisen. Und er hat gesagt, dass wir eindeutig auf die Eigenständigkeit der Commerzbank setzen und die aktuellen bekanntgegebenen und ambitionierten Ziele der Commerzbank auch im Interesse der Belegschaft begrüßen. Ein unfreundliches Vorgehen wie das der UniCredit ist inakzeptabel. Das gilt besonders, wenn es sich um eine systemrelevante Bank wie die Commerzbank handelt. Darauf kann ich verweisen und dem kann ich nichts hinzufügen.
Ich würde auch auf das Zitat verweisen, da Bundeskanzler und Vizekanzler hier eng abgestimmt sind.
Ja, dann frage ich nochmal nach, weil UniCredit hat vor kurzem gesagt, sie wollen einen konstruktiven Dialog mit der neuen Bundesregierung aufnehmen. Da würde ich noch einmal fragen, ist es so unvorstellbar, dass UniCredit Commerzbank übernimmt? Und ich meine, bevor diese unfreundliche Übernahme angefangen hat, hatte ja die deutsche Regierung gesagt, sie will die Quoten, ihre Quoten, ihren Anteil an Commerzbank reduzieren. Das ist alles blockiert worden. Also auf die unfreundliche Übernahme ist eine genauso unfreundliche oder brutale Antwort gefolgt. Wie sehen Sie da, wird dieser Anteil noch bei der Bundesregierung bleiben? Werden Sie dieser Anteil der Commerzbank auf den Markt stellen? Was wird da passieren?
Ich habe dazu alles gesagt, gerade was ich dazu sagen kann hier. Denn ich habe meinen Äußerungen nichts hinzuzufügen.
Dann Herr Rinke nochmal.
Hat sich eigentlich erledigt, weil Herr Mayer eben gerade gesagt hat, dass der Kanzler die Position von Herrn Klingbeil teilt.
Dann machen wir weiter mit Herrn Warwick.
Kanzler Merz hat am 12. Mai in den sozialen Netzwerken unter dem Titel »Hoffnung kann Dunkelheit überwinden« ein Video veröffentlicht, welches zeigt, wie er beim Besuch des israelischen Präsidenten Herzog diesem ein großformatiges Bild der Zikim Beach präsentiert, welches von Merz initiiert, jetzt prominent im Kanzleramt hängt. Jetzt hieß Zikim vor 1948 Hiribia und war ein von Palästinensern bewohntes Dorf, welches im Zuge der Nakba ziemlich komplett zerstört wurde und die gesamte Bevölkerung von zionistischen Paramilitärs vertrieben wurde. Da würde mich interessieren, wieso hängt sich ein deutscher Kanzler so ein Bild in das Bundeskanzleramt, also mit so einer Vertreibungsgeschichte. Wenn Sie da Hintergründe haben?
Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor.
Können Sie es vielleicht nachtragen, aus welcher Motivation Herr Merz gerade dieses Bild ausgewählt hat fürs Kanzleramt?
Also wenn es da was nachzureichen gibt, wie gesagt, da war jetzt sehr viel drin in dem Wortbeitrag, was ich nicht beurteilen kann. Wenn es da was nachzureichen gibt, schauen wir uns das an.
Dann sind wir bei Herrn Jung.
Ja, Wagner, zum Thema Gaza. Die neue Großoffensive Israels hat begonnen. Die letzten zwei Nächte vor Ort scheinen jetzt die tödlichsten der letzten Monate gewesen zu sein von der Bundesregierung. Und dem Auswärtigen Amt habe ich dazu kein Wort bisher gehört.
Weil wir
lassen Sie das laufen?
Wir sind extrem besorgt bezüglich der Ausweitung der Kampfhandlungen in Gaza und Sie haben ja wahrgenommen, dass eine der ersten Auslandsreisen des neuen Außenministers nach Nahost ging. Sie ist in sehr enger Abstimmung mit seinem israelischen Amtskollegen. Es ist natürlich so, dass eine weitere Ausweitung der Eskalation der Lage, die ja ohnehin wirklich kolossal katastrophale Lage aktuell in Gaza verschlechtern würde. Insofern konzentrieren wir unsere gesamten Bemühungen darauf, dass wieder humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Sie haben gesehen, dass Außenminister Wadefuhl, aber ich glaube auch ja der Bundeskanzler am Dienstag mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen gesprochen hat. Und wie gesagt, es laufen sehr enge und intensive Abstimmungen auch mit unseren Partnern dazu.
Sie sind besorgt, aber die Bundesregierung ruft Israel nicht dazu auf, diese Ausweitung zu stoppen.
Also wenn Sie sich die Äußerung, Herr Jung, meines Ministers bei seiner Nahostreise anschauen, dann haben Sie dazu natürlich sehr viele Aussagen. Er hat gesagt, der Konflikt wird sich nicht militärisch lösen lassen. Es ist so, und das gilt auch weiterhin, dass natürlich Israel das Recht hat, sich zu verteidigen. Sie haben gesehen, dass es Beschuss aus Gaza auch diese Woche wieder auf Israel gab. Natürlich darf sich Israel gegen Terror verteidigen, aber im Rahmen des humanitären Völkerrechts, da gibt es sehr, sehr viele Fragen. Diese Fragen nehmen wir mit der israelischen Regierung auf, und ich habe mich ja eben auch deutlich zu einer Ausweitung eingelassen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt, und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Waschai?
Sie haben die humanitäre Lage angesprochen. Es herrscht Hungersnot. Sie haben in der Vergangenheit gesagt, dass Israel Ihnen, die israelische Regierung Ihnen versprochen hat, Gaza mit humanitäre Hilfe zu fluten. Also das haben Sie wiederholt, das hat Herr Fischer wiederholt. Wenn jetzt deutsche Minister nach Israel reisen, fühlen Sie sich belogen?
Das ist ein Thema, was ganz oben auf unserer Agenda steht. Und wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon Situationen, wo es einen Waffenstillstand gab und wo die humanitäre Versorgung wieder angelaufen war und die Lage sehr viel besser wurde. Im Moment ist es tatsächlich so, dass im Grunde ja nichts nach Gaza reinkommt. Und natürlich nehmen wir mit unseren israelischen Partnern auf, dass es eine humanitäre Versorgung entlang der humanitären Prinzipien des Gazastreifens geben muss, und da ist auch die israelische Regierung natürlich in Verantwortung.
Nachfrage?
Wenn solche Versprechungen ausgegeben werden, glauben Sie dann noch an die Äußerungen von Israel, wenn die jetzt keine Ernährung, keine humanitäre Hilfe nach Gaza lassen?
Ich habe meinen Ausführungen von eben nichts hinzuzufügen dazu.
Ich habe jetzt noch Herrn Nils, Frau Jeckels, Herrn Tufik Nia, und wahrscheinlich sind wir dann am Ende der Veranstaltung. Herr Nils.
Ja, genau dazu die Frage, wie eigentlich, was ist die Quelle Ihrer Erkenntnisse bei diesem fürchterlichen Sterben in Gaza? Sind es UNO-Behörden? Ist es die Hamas-beeinflusste Behörde in Gaza? Sind da andere Ermittlungen im Gange? Woher wissen Sie, wie viele Menschen, Frauen, Kinder, Ältere etc. etc. getötet oder anders werden oder anders zu Tode kommen, wie viele verhungern? Ich brauche die ganzen Todesarten nicht aufzuzählen. Wie verlässlich und belastbar ist da Ihr Erkenntnisstand, Herr Wagner?
Sie haben recht, dass die Informationslage schwierig ist. Das ist einfach der Lage in Gaza geschuldet. Aber es gibt ja sehr viele Berichte von internationalen Hilfsorganisationen, von den Vereinten Nationen. Und wie gesagt, das war ja eben auch ein wichtiges Thema der Gespräche, die wir hier mit UN-Generalsekretär Guterres diese Woche in Berlin geführt haben. Insofern gibt es da ein Bild. Es gibt da, glaube ich, kaum Worte für zu finden, aber die Lage ist katastrophal desolat und muss dringend verbessert werden.
Zusatzfrage, es ist ja hier in dieser Bundespressekonferenz, Regierungspressekonferenz oft überlegt worden, wann der Genozid beginnt, wann diese Handlungen als genozidal bezeichnet werden können. Sie haben sie gerade angerufen, viele Hilfsorganisationen ja dahingehend äußern, dass sie sagen, das ist schon Absicht, das ist nicht nur eine Gefechtswelt und Gefechtsfeldaktion, die da abläuft, kein regelrechter Krieg im klassischen Sinne. Wann ist denn die Grenze überschritten zu genozidalem Handeln, was Sie ja auch immer mit vielen klugen Sätzen zurückgewiesen haben, wenn man das unterstellt hat?
Ob die Sätze klug sind, lasse ich Ihrer Beurteilung. Was uns interessiert, ist die konkrete Lage vor Ort, und die muss sich dringend und schnell ändern. Dazu laufen viele diplomatische Bemühungen. Dazu hat mein Minister Gespräche geführt. Dazu sind wir in Kontakt mit den Amerikanern, mit unseren israelischen Partnern natürlich, mit anderen Partnern in der Region, mit auch Katar zum Beispiel. Und darum geht es, was die Frage nach einem Genozid, einem etwaigen Genozid angeht. Kennen Sie die Haltung der Bundesregierung dazu? Es ist ja Gegenstand eines Verfahrens vor internationalen Gerichtshöfen, und ich würde es den Richtern überlassen, dies zu beurteilen.
Frau Jeckels?
Nochmal was Grundsätzlicheres. Herr Merz sprach sich in seiner Regierungserklärung ja ganz klar für die Wichtigkeit von Recht und Gesetz in Deutschland, Europa und der Welt aus. Auch der Außenminister Wadephul betont, man wolle internationales Recht einhalten. In Bezug auf Israel müsste das ja nach dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Gutachten des IGH bedeuten, dass Deutschland jegliche Unterstützung Israels beendet, die die illegale Besatzung der palästinensischen Gebiete aufrechterhält. Das heißt zum Beispiel, man müsste also die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Unternehmen beenden, die in diesen illegalen Siedlungen produzieren. Es gibt auch noch ganz viele andere Implikationen. Gibt es denn konkrete Pläne, solche Maßnahmen im Einklang mit dem internationalen Recht auch umzusetzen?
Ja. Also ich zu dem Gutachten haben wir schon öfter ausgeführt. Es gibt ja noch einige Fragen auch zur rechtlichen, zu den rechtlichen Folgen und der Bewertung des Gutachtens ist ja auch zum Teil nochmal zurücküberwiesen worden an den IGH. Sie kennen die Haltung der Bundesregierung zur Siedlungspolitik Israels. Die hat sich auch nicht geändert. Die ist völkerrechtswidrig und muss aufhören, weil sie steht einer Zwei-Staaten-Lösung entgegen. Und nach unserer festen Überzeugung ist die Zwei-Staaten-Lösung weiter der Weg, um zu einem dauerhaften Frieden in der Region zu kommen.
Ganz genau, das ist mir bekannt. Sie sagen jetzt aber, das ist ja eine neue Bundesregierung, die sagt, sie will sich an das internationale Recht halten. Der IGH sagt eigentlich ganz klar, das müsste bedeuten, dass man verhindert, dass diese illegalen Siedlungen, die illegale Besatzung beendet werden muss. Deutschland müsste daran aktiv mitarbeiten. Inwiefern hat man das vor? Also nur zu sagen, wir setzen uns für eine Zwei-Staaten-Lösung ein und dann das nicht konkret zu forcieren, ist ja dann in dem Sinne des internationalen Rechts nicht genug.
Also Diplomatie ist auch mit seinem Partner in einem konstruktiven, aber ernsten Gespräch zu sein. Und natürlich ist das etwas, was wir mit der israelischen Seite thematisieren.
Herr Tufekci.
Herr Wagner, es gab massive Kritik auch von europäischen Partnern, Spanien, Italien und Frankreich. Der spanische Ministerpräsident hat gesagt, dass man nicht mit einem genozidalen Staat Handel betreiben möchte. Die italienische Regierungschefin hat gesagt, dass diese Angriffe, diese mörderischen Angriffe durch nichts zu rechtfertigen sind. Und der französische Regierungschef sprach von, Präsident sprach von Sanktionen. Ab wann sollte es Konsequenzen für Israel geben? Das heißt, wie viele Menschen, unter ihnen Kinder und Frauen, müssen noch sterben, bevor die Bundesregierung Konsequenzen dafür fordert?
Herr Tufekci, wir strapazieren, glaube ich, die Geduld der Kolleginnen und Kollegen mit der Verlängerung dieser Bundespressekonferenz schon erheblich. Und ehrlich gesagt, Ihre Frage macht einen sehr sozusagen verleitet mich hier jetzt sehr lang auszuführen. Aber vielleicht lassen Sie mich noch einmal erklären, weil das ja auch Thema beim Nahostbesuch und beim Israelbesuch des Außenministers war. Es ist doch vollkommen klar, dass wir aufgrund unserer Geschichte ein ganz besonderes Verhältnis zum Staat Israel haben und daraus ergehen auch ganz besondere Verpflichtungen für die Sicherheit des Staates Israels. Und ich brauche nicht nochmal zu wiederholen, dass am 7. Oktober 2023 Israel Opfer eines schrecklichen barbarischen Terroranschlags geworden ist und Israel natürlich das Recht hat, sich gegen Terror zu wehren. Ich habe auch gesagt, dass es nach wie vor Beschuss der Hamas aus Gaza auf Israel gibt und weiterhin ja Geiseln festgehalten werden in Israel, die freigelassen werden müssen. Und zugleich, und das ist eben kein Gegensatz, sind wir extrem besorgt angesichts des militärischen Vorgehens Israels im Gazastreifen und der humanitären Katastrophe, die dort gerade abläuft. Und wir nehmen natürlich mit unseren israelischen Partnern immer wieder auf, dass ihr Vorgehen im Rahmen des humanitären Völkerrechts sein muss und dieses eingehalten werden muss. Und jetzt vor allen Dingen, und darauf konzentrieren sich unsere aktuellen Bemühungen, die humanitäre Lage in Gaza sehr rasch und schnell verbessert werden muss, indem eben wieder humanitäre Hilfe nach Gaza kommt. Dazu laufen die Gespräche, dazu sind wir mit den Vereinten Nationen im Gespräch, aber eben auch mit Israel selbst.
Dann sind wir am Ende der Veranstaltung für heute. Ich bitte um Verständnis, dass wir etwas länger gebraucht haben, aber die gute Nachricht ist, nächste Woche können wieder Fragen gestellt werden, weil die Bundesregierung, ich sage es nochmal bewusst, uns die weitere Zusammenarbeit in der Form so gesagt hat, dass sie bereit ist, hierher zu kommen, um unsere Fragen zu beantworten. Das heißt noch lange nicht, dass man sich dann gemein macht. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Vielen Dank.